aber heute war Premiere. Ich weiß nicht, was los war. Ich kam einfach irgendwie nicht in die Gänge. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, die jeden Sonntag zu spät kommen. Ich finde, das ist ein furchtbares Gefühl. Es ist irgendwie nicht toll. Ja. Man ist in Hetze und es ist irgendwie seltsam. Ja. So, es gibt da ein Geheimnis, nicht zu spät zu kommen, und das lautet rechtzeitig weggehen. Dann ist man auch rechtzeitig da. Aber jetzt habe ich diese Erfahrung auch. Schön. Kann mitreden. Alter, ich hatte noch was anderes. Ich möchte gerne alle, die nach Israel mitfahren, nach dem Gottesdienst ganz kurz nach vorne bitten. Wir haben ja nicht mehr allzu viel Zeit. Ich möchte nur etwas abklären. Und dann treffen wir uns noch einmal an dem Sonntag, bevor wir fliegen. Aber heute bitte kommt nach dem Gottesdienst noch einmal kurz nach vorne, um eine oder zwei Sachen ganz kurz abzuklären. Danke. Ich suche einen Rechtsanwalt für einen Mann, der immer zu Menü und Mehr kommt und auch immer wieder mal im Gottesdienst ist. Wir hatten schon mal einen Rechtsanwalt auf Empfehlung jetzt bekommen aus der Gemeinde, aber der hat sich wirklich als echte Niete erwiesen. Und ich war selbst mit dabei beim Rechtsanwalt und habe das miterlebt. Das stimmt, das war wirklich nichts. Vielleicht kennt jemand einen Anwalt, der sich auch um Familien- und Wohnungssachen und so weiter kümmert und hier helfen kann. Ja. Es ist ein Mann, der empfängt Unterstützung, hat aber einen Schein, den er vorlegen kann. Das heißt, es wird bezahlt. Er bezahlt es nicht selbst, aber es wird bezahlt. Und das ist eigentlich gängige Praxis bei Menschen, die jetzt nicht viel auf der Hand haben. Ja, vielleicht, wenn jemand etwas weiß, kann nach dem Gottesdienst zu mir kommen, mir vielleicht die Adresse weitergeben. Danke euch. Vielleicht können wir erstmal den Abendmahlstisch hier herstellen. Erwin, hilfst du vielleicht mal mit? Das stelle ich weg hier. So etwas schräg wie immer und nachher ziehen wir es dann gerade. Okay, gut, danke. Vielen Dank. Wir werden ja in Kürze wieder einmal eine Taufe haben, und zwar am 30. April. Und werden dann am Sonntag nach dem Gottesdienst in die Baptistengemeinde gehen, wo wir dann diese Taufe haben, weil wir selber kein Taufbecken hier haben. Aber es ist immer eine gute Gelegenheit, neue Geschwister, die getauft werden, auch kennenzulernen, sie willkommen zu heißen. In der Woche zuvor wird es an zwei Abenden ein Seminar geben, wo es wieder einmal um Taufe geht, wo die Täuflinge natürlich mit dabei sein werden. Und alle, die sich kundig machen möchten, was es mit der Taufe tatsächlich auf sich hat, sind herzlich eingeladen und mit dabei zu sein einfach. Ich denke, dadurch, dass wir eine Entwicklung in der Geschichte haben, die weg von der neutestamentlichen Taufe hin zur Kindertaufe ging, herrscht gerade heute auch immer noch viel Verwirrung über das Thema Taufe. Und mancher kann überhaupt nicht verstehen, dass wir Erwachsene taufen, die doch auch als Kind getauft sind. Nun, ich sage es einfach einmal so, für uns ist die Säuglingstaufe, die Besprengung mit Wasser als Säugling, nicht wirklich eine biblische Taufe. Und deswegen taufen wir dann Menschen, die gläubig geworden sind. Das können auch noch Kinder sein, vielleicht ab 12, 13 Jahren, je nachdem wie reif sie sind und selber entscheiden können schon. Es geht nicht um die Erwachsenentaufe, sondern es geht um die Glaubenstaufe. Und über diese Dinge sprechen wir, weil wir glauben, dass es ein wichtiger Schritt ist. Nach dem neutestamentlichen Verständnis ist die Taufe ja der erste Schritt nach dem Gläubigwerden. Ein Mensch kehrt um, tut Buße, wird gläubig und lässt sich als erstes taufen. Das ist der erste Schritt, den Jesus befohlen hat. Und dann gehen wir diesen Schritt und auf das baut dann alles andere auf. Und dann geht es weiter. Und so feiern wir dann Taufe, eben weil Jesus uns dazu anleitet. Ja. Und darüber wollen wir auch sprechen an diesen Seminarabenden. Heute, an diesem Sonntag, wollen wir Abendmahl nehmen. Gemeinsam. Taufe ist etwas Äußerliches. Und Abendmahl ist ja auch zunächst einmal etwas Äußerliches. Und beides sind keine menschlichen Erfindungen. Es ist nichts, was sich aus der Tradition in der Kirchengeschichte entwickelt hat, sondern beides gründet unmittelbar in dem Befehl und der Weisung Jesu an seine Jünger, dies zu tun. Sich taufen zu lassen, zum einen, und dann an den Tisch des Herrn zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Es gibt Gemeinden, gerade in Brüdergemeindenkreisen, wenn sie sehr streng sind, die lassen nur getaufte Geschwister zum Abendmahl zu, weil das zusammengehört. Wer nicht getauft ist und diesen ersten Schritt der Taufe ging, der wurde auch als nicht dazugehörig gesehen. Tatsächlich, im Neuen Testament war das so. Und es gibt Gemeinden, die praktizieren das auch heute noch so. Wenn sie recht streng sind und hier sehr, sehr auf den Buchstaben achten, wir tun es nicht so. Weil eben diese ganze Entwicklung der Kirchengeschichte mit dabei ist, wo es immer noch viel Verwirrung gibt. Und manchmal ist es nicht so leicht zu verstehen, warum denn die Dinge so sind, wenn wir doch schon getauft sind als Kinder. Diese Prägung, die in unserem Land herrscht oder bei uns eben herrscht, wo die Kindertaufe praktiziert wird, die ist schon sehr, sehr stark. Und damit verbunden ist ja auch, man gehört ja zur Kirche, zur Heilsanstalt. Und von daher ist ja hier alles geschehen. Warum sollte ich mich dann taufen lassen? Sondern aufgrund dieser Dinge, die man auch nicht erzwingen kann in der Erkenntnis. Ich kann niemanden zu einer biblischen Erkenntnis zwingen, wenn er es nicht selber sieht. Öffnen wir hier den Raum. Und werben darum, einfach dran zu bleiben, Gott zu fragen und nicht in einer Ablehnung zu verharren, sondern einfach fragend zu bleiben. Ja. Aber wir lassen auch Geschwister, die klar bekehrt sind und gläubig sind, natürlich zum Abendmahl zu. Weil das ist nicht unser Tisch. Das ist des Herrn Tisch. Und er lädt jeden ein und sagt, komm. Ja. Und so, wer sind wir, das zu verbieten? Ja. Aber die Gemeinden, die das so handeln, es sind nicht viele, es sind bestimmte Gruppierungen, die haben tatsächlich einen Grund dafür. Aber wir haben auch einen Grund, hier eine Weite zu zeigen, ja, weil es manchmal nicht so einfach ist, etwas im Herzen zu erkennen, wo man Jahre oder Jahrzehnte vielleicht anders geprägt war. Und deswegen sprechen wir dann auch immer wieder über diese Dinge. Ja, denn wenn wir die Bibel lesen und das verkündigen, was die Bibel sagt, entsteht Glauben in dem Herzen und Verständnis in dem Herzen aufgrund von Gottes Wort, aber nicht eben aufgrund von menschlicher Weisheit. Das muss der Heilige Geist dann ordnen in uns. Und jeder von uns hat so seine Dinge, wo wir durchgehen im Laufe unseres Lebens, wo Gott uns Dinge klar machen muss, wo wir Dinge erkennen müssen, die vielleicht geschrieben stehen, aber es ist nicht gleich angekommen bei uns. So, Abendmahl und Taufe, keine menschliche Erfindung, keine Tradition, die sich in der Kirchengeschichte entwickelt hat, sondern es ist Weisung und Befehl Jesu, dies zu tun, sich taufen zu lassen und dann an den Tisch des Herrn zu kommen und mit den Geschwistern, mit allen anderen getauft, das Mahl zu nehmen. Sich taufen zu lassen, das gilt heute und galt eben auch in neutestamentlicher Zeit den neuen Gläubigen, die durch das Hören des Evangeliums zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind, sich von ihrem selbstbestimmten Leben abgewendet haben, selbst Gott zu sein, selbst zu bestimmen, niemanden zu haben, der einem etwas zu sagen hat, sich abgewendet haben und sich nun von Herzen, das heißt in einer bewussten Entscheidung, Gott zuwenden. Um Jesus zu folgen, ja, um sein Jünger, sein Schüler zu sein und zu hören, was er sagt und wie er führt. Diese Getauften, die kamen dann an den Tisch des Herrn und nahmen dann fortan mit den anderen Getauften und mit den Geschwistern am Mahl teil, das immer wieder gefeiert wurde und bis zum heutigen Tag in der Gemeinde Jesu gefeiert wird. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 heißt es dann, diese aber, und es bezieht sich auf die Getauften, verharrten in der Lehre der Apostel. Ich glaube, das letzte Mal haben wir darüber gesprochen, dass es nicht darum geht, ständig jeden Tag Lehre zu bekommen, sondern das, wo sie von den Aposteln gelehrt waren, zu nehmen, um es in ihrem Alltag zu leben und in dem Sinn in der Lehre der Apostel zu bleiben. Natürlich auch immer wieder zu hören. Ja, Ermutigung zu finden, Korrektur zu finden, Weisung zu finden, aber darin dann eben zu bleiben im Alltagsgeschehen. Und das taten sie. Sie verharrten in dieser Lehre der Apostelgeistes. Und in der Gemeinschaft. Natürlich. Im Brechen des Brotes. Und hier ist auch das Abendmahl gemeint. Und sie haben miteinander gebetet. Darin blieben sie. Durch die Taufe, die jeder gläubig gewordene vollzog, um damit zu bekennen, ich gehöre Jesus, das ist ja ein Bekenntnis, war eine neue Gemeinschaft entstanden, die sich nun auch am Tisch des Herrn ausdrückte und sich in der gemeinsamen Teilhabe an dem einen Brot, an dem Leib des Herrn zeigte. Jesus sagt seinen Jüngern ja, als er das Brot reicht, dies ist mein Leib, esst alle davon. Dies ist der Kelch des neuen Bundes. Trinkt alle daraus. Und in 1. Korinther 10, Vers 17 sagt der Apostel Paulus, es gibt beim Mahl des Herrn nur ein Brot. Und obwohl wir so viele sind, sind wir doch ein Leib, weil wir alle von dem einen Brot essen. Das heißt, hier spricht es von der neuen Gemeinschaft, die hier entstanden ist, die aus denen besteht, die alle teilnehmen an diesem Brot, am Leib Christi, an dem Gott, der sich uns geoffenbart und hingegeben hat. Das ist die Gemeinschaft, um die es geht. Die Taufe ist wie das Abendmahl ein äußerer Akt mit vielfältiger Bedeutung und gleichzeitig ist es ein Bekenntnis des Täuflings, indem er durch die Taufe hindurchgeht und öffentlich zeigt, an was er eigentlich glaubt. Mit was er sich identifiziert und auf was er baut. Da wird in der Taufe wie im Abendmahl etwas sichtbar gemacht. Es wird etwas gezeigt in der Taufe genauso wie im Abendmahl. Denn der Glauben selbst, der ist etwas, was im Herzen geschieht. Und das kann sehr verborgen sein. Und deswegen sagt der Apostel Paulus in Römer 10, mit dem Herzen wird geglaubt. Und da kann kein Mensch hineinschauen. Aber Gott kennt die kleinste Regung unseres Herzens. Er weiß, wie es hier drin ausschaut. Und er weiß auch, warum alles in uns ist, wie es ist. Er kennt die Ursachen und die Wirkungen. Warum wir reagieren, wie wir reagieren. Er weiß um alle Zusammenhänge und warum wir sind, wie wir sind. Und Jesus sagt, aus dem Herzen des Menschen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Dieberei, Gaunerei und so weiter und so weiter. Nur, das kann man aber alles vor Menschen verbergen, ja, wenn wir wollen. Vor Gott aber nicht. Er weiß, was in unserem Herzen ist. Gott allein weiß, was uns wirklich bewegt. Er kennt die inneren Motive und alles, was uns treibt und was uns antreibt. Er sieht, was wir verbergen. Und er weiß auch, wo ein Herz verletzt ist. Und wo es einsam ist. Er weiß, womit wir kämpfen und was Not macht. Und er sieht auch, wenn ein Herz sich an ihn wendet und sich auf ihn ausrichtet. Mit dem Herzen wird geglaubt. Dem Herzen nahen wir uns Gott. Das ist der Punkt. Und den Schrei des Herzens übrigens, den überhört der Herr nie. Niemals. Und auch nicht, und das ist wirklich gut, auch nicht den leisesten Ruf. Die leiseste Äußerung des Herzens. Selbst und gerade dann, wenn jemand meint, ich bin nicht wert, wie es Petrus einmal sagte, oder dieser eine Sünder in dem Gleichnis, das Jesus erzählt, der noch nicht einmal gewagt hat, sein Haupt zu Gott zu erheben und der weit von Ferne stehen blieb und nicht wagte hinzuzutreten, der sich aber einfach auf die Gnade Gottes warf und sich ihm allein überlässt und sich dann an die Brust schlägt, ans Herz schlägt und damit ausdrückt, Gott sei mir, dem Sünder, gnädig. Das hört er. Das hört er. Und er geht niemals daran vorbei. Niemals. Was niemand sonst sieht und wahrnimmt. was in der Tiefe des Herzens geschieht, Gott weiß es. Gott weiß es. Mit dem Herzen wird geglaubt. Aber in der Taufe oder im Abendmahl, in der Taufe, da wird dann etwas offenbar. Es wird etwas öffentlich, das nun auch äußerlich zum Ausdruck bringt, was der Täufling glaubt und was mit ihm geschehen ist. Und deshalb ist die Taufe eben auch ein öffentliches Bekenntnis, wodurch der sichtbaren und unsichtbaren Welt gezeigt wird, ich folge Jesus, sein Wille geschehe, ich bin neu geworden, mein altes Leben ist vorbei, ich bin mit Christus gekreuzigt, ich bin mit ihm begraben und ich bin mit ihm auferstanden zu neuem Leben. Nun gehöre ich ihm. Das ist nämlich das, was die Taufe sagt und wir in der Taufe bekennen. Die Taufe ist eben nicht ein Besprengen mit ein paar Tropfen Wasser und dann wird die Sünde weggewaschen, wie es oftmals geglaubt wird. Davon weiß das Neue Testament überhaupt nichts. Das Wasser der Taufe hat nichts mit Sünden wegwaschen zu tun, sondern das Wasser der Taufe zeigt etwas völlig anderes. Manche von euch wissen das. Paulus spricht davon im Römerbrief. Er sagt in Römer 6, Vers 4, so sind wir nun mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Die Taufe stellt ein Begräbnis dar, wo der Täufling, der gläubig gewordene, der sich jetzt taufen lässt, begraben wird. Warum? Weil er sich mit Christus identifiziert in seinem Kreuzestod. Weil er sich mit ihm identifiziert in seinem Begrabenwerden. Und weil er sich mit ihm identifiziert in seiner Auferstehung. Und da man einen lebendigen Menschen ja nicht in ein echtes Grab hineinlegt und mit Erde bedeckt, hat die Bibel ein Bild dafür. Sie nimmt ein Wassergrab, wo der Täufling, der Gestorbene in Christus am Kreuz, mit Christus hineingelegt wird in dieses Grab und dort begraben wird, völlig bedeckt. Ja? Und schließlich mit ihm aufersteht und wieder herauskommt aus diesem Grab. Das ist das Bild, was die Taufe uns zeigt. Und das Wort Baptizo, Taufen, bedeutet untergegangen, zugrunde gegangen, völlig mit Wasser bedeckt. Es wird benutzt von einem Schiff, das untergegangen ist und auf dem Grund des Meeresbodens liegt und völlig mit Wasser bedeckt ist. Und so wird der Täufling, der gestorben ist, mit Christus sich damit identifiziert, hineingelegt in das Grab mit Christus, völlig bedeckt, abgeschnitten vom Leben. Aber weil Christus auferstanden ist, kommt er wieder heraus aus dem Wasser, aus dem Grab. Auferstanden mit Christus und nun lebend mit ihm. Das ist das Bild der Taufe. Das meint die Taufe. Und alle, die da durchgegangen sind, ein neues Leben haben, die finden sich dann am Tisch des Herrn ein. Weil da gehören sie dann hin, sie gehören jetzt zu seinem Haus. Sie gehören nicht mehr zur Welt, sondern sie gehören zum Hause Gottes und sind an seinen Tisch eingeladen, gehören zu ihm jetzt. Nun ist das Abendmahl genauso wie die Taufe ein sichtbarer Ausdruck dessen, was wir glauben und womit wir uns identifizieren. Auch das Abendmahl. Ja. Gleichzeitig ist es, so sagt der Apostel Paulus, wer das Abendmahl nimmt, verkündigt den Tod des Herrn, sein Sterben für uns, bis er wiederkommt. Das heißt, wenn wir heute Abendmahl nehmen, wenn du Abendmahl nimmst, verkündigst du damit gleichzeitig, dass der Herr für dich gestorben ist und dass er wiederkommt. Das ist ein Bekenntnis und eine gleichzeitige Verkündigung, wenn wir das tun, wenn wir Abendmahl nehmen. In 1. Korinther 11, Vers 26 sagt Paulus, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Viele andere Aspekte gibt es. Das Mahl selbst mit seinen verschiedenen Elementen, die Worte, die Jesus zu seinen Jüngern sagt, das Brechen des Brotes, er bricht das Brot ja, das Reichen des Brotes an seine Jünger, dass sie es nehmen und essen, der Wein, den er gibt, der Becher oder der Kelch, der Hinweis Jesu auf den neuen Bund, der in seinem Blut geschlossen wird. Dass die Jünger den Kelch nehmen und davon trinken, alles das, ja jede Nuance in diesem Geschehen, ist von Bedeutung und spiegelt in seiner Symbolik eine Bedeutungsfülle wider, die so umfassend und weitreichend ist, dass man das gar nicht wirklich ausloten kann, was hier eigentlich gezeigt wird. Zumal ja beides, sowohl die Taufe als auch das Abendmahl, unsere Erlösung und das Erlösungswerk Gottes uns zugute jeweils eben in diesem Bild widerspiegelt. Das Bild der Taufe und das Bild des Abendmahls. Und in diesen beiden Bildern ist unsere Erlösung widergespiegelt. Alles, was man mit vielen, vielen Worten ausdrücken müsste, um zu verstehen und zu begreifen, um was es geht, wird hier in einem Bild gezeigt. Ein Bild, das wir quasi anschauen können und von dem wir dann selbst ein Teil sind. Das mehr sagt als alle Worte, ein Bild, wo wir auf einen Blick doch alles ergreifen und verstehen und gleichzeitig davon selbst erfasst werden. Ja, so benutzt die Bibel in diesen beiden Dingen Bilder, um etwas auszudrücken, was viele Worte brauchen würde. Und wir schauen es an und wir gehen dort hinein und wir verstehen, um was es geht und wir sehen, um was es geht. Und was darin geschieht jetzt, zum Beispiel im Abendmahl, das reicht zurück in die fernste Vergangenheit. Es umfängt unsere Gegenwart. Und es weist auch in die Zukunft. Es spiegelt wieder, was war, was ist und was sein wird. Ich möchte es an einem einzigen Beispiel verdeutlichen. Dass Jesus uns an seinen Tisch lädt und Brot und Wein mit den Worten reicht, nehmt und esst, ist ein Hinweis sowohl zum Kreuz, natürlich dem Zentrum der Heilsgeschichte, wo unser Heil geschehen ist, aber gleichzeitig führt es uns auch zurück an den Anfang, wo einst alles begann, wo Gott einmal zu den Menschen sagte, esst nicht, esst nicht. Von allen Bäumen des Gartens dürft ihr essen, aber von dem Baum in der Mitte des Gartens, sagt er, Gott, esst nicht. So, und das steht in einem Zusammenhang zu dem, was Jesus sagt, wenn er seinen Jüngern anbietet und sagt, nehmt und esst. Deswegen weist uns das hier jetzt zurück. Er führt uns dorthin, wo das Unglück seinen Lauf nahm. Als der Mensch etwas nahm und aß, was ihm Gott gesagt hatte, was er nicht essen sollte. Aber weil der Mensch in seinem Innersten, schon bevor er nahm und aß, sich in gewisser Weise von Gott entfernte und mit dem Herzen abgewandt hatte, griff er nun auch äußerlich damals nach dem, was er jetzt anstelle Gottes so begehrenswert fand. Weil sie damals nahmen, was sie nicht nehmen sollten, und aßen, was sie nicht essen sollten, und taten, was sie nicht tun sollten, fielen sie aus der Gemeinschaft mit Gott. Ihr könnt euch erinnern, oder? Genau. Der sie aber genauso liebte wie zuvor. An seiner Herzenshaltung ihnen gegenüber hatte sich nichts geändert. Aber ab diesem Moment, auch das wissen wir, versteckt sich der Mensch vor ihm und hatte Angst, Gott zu begegnen. Weil sie Gott nicht vertrauten, weil sie ihm misstrauten, verloren sie die Beziehung zu ihm, stimmt? Ihre Sünde, das war ihr Misstrauen Gott gegenüber, trennte sie jetzt von Gott und statt dem Frieden und dem Vertrauen, das sie zuvor hatten, füllte Angst auf einmal ihr Herz. Und dann lesen wir in Genesis 2, Vers 8, und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte bei der Kühle des Tages. Da versteckten sich der Mensch und seine Frau vor dem Angesichte Gottes des Herrn mitten zwischen den Bäumen des Gartens. Und als Gott sie jetzt fragte, ob sie denn von dem Baum und den Früchten gegessen haben, von denen sie nicht essen sollten, bekannte sich keiner von ihnen zu seiner Schuld. Sondern sie suchten einen Sündenbock, schoben die Schuld weg, suchten einen Verantwortlichen, der das Unrecht auf sich nahm, dem sie das Unrecht zuschieben konnten, der die Sünde nahm, damit sie frei ausgehen und nicht bestraft würden. Das war der Zusammenhang. aber es fand sich keiner. Es fand sich keiner. Noch nicht. Und deshalb mussten sie die Konsequenz aus ihrem Handeln natürlich selber tragen und mussten jetzt auf einmal selbst für alles sorgen. Der Tisch des Herrn, der blieb ihnen jetzt versagt. Sie konnten nicht mehr hinzutreten. Sie konnten nicht mehr nehmen und essen. Zuvor war das ganz einfach. Nehmt und esst, sagt Gott. Von allen Bäumen dürft ihr essen. Das dürften sie, konnten das genießen. Sie wollten allerdings etwas anderes, was er nicht gegeben hatte. Sein Tisch aber war reich gedeckt. Jede Geschmacksrichtung war vertreten. Es gab alles, was sie sich vorstellen konnten. Die schönsten und edelsten Dinge standen zur Verfügung. Und Gott selbst war da, mit dem sie Gemeinschaft hatten. Und nichts trübte diese Gemeinschaft. Aber weil sie ihm nicht vertrauten, zerbrach die Beziehung. Und deshalb mussten sie jetzt für alles selber sorgen. Die Tafel wurde geschlossen sozusagen. Kein Zutritt mehr. Die Gemeinschaft mit Gott war nicht mehr möglich. Jetzt, ab dem Moment, waren sie auf sich selbst geworfen und mussten zusehen, wie sie sich nährten. Ja, welche Lebensmittel sie jetzt bekamen. Und dann lesen wir in Genesis 2, Vers 17, und zu Adam sprach er, weil du auf die Stimme deiner Frau gehört hast, anstatt auf Gott zu hören. Und gegessen hast von dem Baum, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen. So ist der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühsal sollst du davon essen, alle Tage deines Lebens. Dornen und Disteln wird er dir sprossen, und du wirst das Kraut des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen, bis du zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen, denn Staub bist du, und zu Staub wirst du zurückkehren. Das ist erstaunlich. In dieser Geschichte geht es ständig ums Essen. Am Anfang der Menschheitsgeschichte in seiner Beziehung zu Gott geht es dauernd ums Essen. Um den Tisch, der reich gedeckt war, wo sie Dinge verschmäht haben und woanders essen wollten. Sie wollten nicht, was Gott gab und mussten jetzt auf einmal von dem leben, was der Erdboden hergab. Und Gott sagt, ihr selber seid von diesem Erdboden genommen und ihr werdet genau dorthin zurückkehren. Komisch. Das war die Folge ihres Misstrauens gegen Gott, ihrer Abkehr von Gott. Und das war, was ihnen jetzt blieb. Sie waren abgeschnitten auf einmal vom Leben und der Gemeinschaft mit ihm. Und sie mussten zurückkehren, sagt Gott, zum Staub, denn sie sind Staub und sie werden wieder zu Staub. Dabei hatte sie der Herr vorher ausdrücklich gewarnt und ihnen gesagt, nicht als ein hartes Gebot, sondern um sie wirklich zu schützen, weil er sie liebte, sagt, esst nicht davon. Esst nicht davon. Hier ist jede Menge, ihr könnt alles essen, aber davon esst nicht. In welchen Tagen ihr davon esst, werdet ihr gewisslich des Todes sterben. Sie aber haben Gott nicht geglaubt und stattdessen auf die Stimme der Schlange gehört, die sagte, mitnichten werdet ihr sterben, sondern wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott, zu erkennen Gutes und Böses. Und das wussten sie dann, als sie gegessen haben. Das wussten sie dann tatsächlich. Sie wussten, was böse ist und was gut gewesen wäre. Aber jetzt konnten sie es nicht mehr ändern. Diese Erkenntnis war keine gute Erkenntnis in diesem Moment. Dieses Essen brachte viel Mühsal und viel Schmerz über sie, über ihre Kinder, über ihre Kindeskinder und über sämtliche Generationen, die danach kamen. Viele Jahrhunderte später, als die Nachkommen Abrahams in Ägypten in der Gefangenschaft und Sklaverei waren, spricht Gott wieder vom Essen. Und er sagt, schlachtet euch ein Lamm und nehmt das Blut des Lammes und streicht es an die Türen. Und nehmt dieses Lamm und bratet es über dem Feuer und esst es komplett auf. Dann werdet ihr leben. Und als in der Nacht der Todesengel durch Ägypten geht und in jedem ägyptischen Haus der Tod einzog, blieben sie verschont, weil sie jetzt gegessen haben, was sie essen sollten, weil sie getan haben, was sie tun sollten, weil sie Gott geglaubt haben, wurden sie freigelassen und konnten gehen. Und von dem Moment an sollten sie einmal im Jahr das Passa feiern. Erinnert euch? Und Passa heißt vorübergehen. So wie der Todesengel in Ägypten vorüberging und sie schonte, so sollten sie einmal im Jahr zur Erinnerung an die Rettung durch den Herrn, durch das Lamm, das sie gegessen hatten und dessen Blut vergossen wurde, dieses Fest feiern. Und das taten sie. Viele Jahrhunderte später steigt Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser und Johannes der Täufer zeigt auf ihn und sagt: Seht das Lamm Gottes, das hinwegträgt die Sünde der Welt. Er ist das Lamm. Anschließend geht Jesus in die Wüste, um zu fasten und Gott zu suchen, 40 Tage lang. Am Ende dieser Fastenzeit heißt es, als es ihn hungerte, das heißt, nach einer langen Fastenzeit meldet sich der Körper wieder und er meldet seine Ansprüche an und sagt: Hallo, jetzt aber, ich brauche etwas zu essen, ich sterbe, gib mir etwas zu essen. In dem Moment, heißt es, tritt der Teufel, der Versucher, zu ihm heran, um ihn zu versuchen. Und wir lesen dann, dass er kommt und sagt: Wenn du wirklich Gottes Sohn bist, dann mach, dass diese Steine Brot werden. Und tatsächlich, Jesus hätte es können. Aber Jesus wusste, dass er eben nicht davon lebt, was er jetzt zu sich nimmt. Und deswegen sagt er: Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und er wartet auf Gott und macht nicht die Speise zu dem Wesentlichen, was er jetzt braucht, sondern er bleibt bei Gott. Und Jesus verkauft auch nicht sein Erstgeburtsrecht für eine Speise, für eine Linsensuppe, wie es Esau einmal getan hat, sondern er bleibt der Erstgeborene und er verliert sein Heil und das Heil für uns nicht wegen einer Speise, sondern er bleibt standhaft in all den Situationen und kann diesen Versuchungen widerstehen, nicht zu essen, sondern auf Gott zu warten und auf Gott zu hören. 3,5 Jahre später feiert Jesus mit seinen Jüngern das Fest der ungesäuerten Brote. Einen Tag vor dem Passa, das ist immer genau davor gesetzt. Das Passa, an dem das Lamm geschlachtet werden sollte. Er war jetzt das Lamm, der einige Stunden später dann sein Leben verlieren würde, damit sie ihr Leben gewinnen und ihr Leben behalten konnten. Der Sündenbock war gekommen. Jetzt war er da, bereit, alles auf sich zu nehmen, die Schuld Adams auf sich zu nehmen. Und Adam heißt nichts anderes als Mensch. Damit die Gemeinschaft wiederhergestellt würde und das Übel beseitigt, kommt der Sündenbock, um das zu tun. Schaut mal, als Adam im Misstrauen gegen Gott nahm und aß, was er nicht essen sollte, wurde er Teil einer Welt ohne Gott. Eine Welt, die sich selbst zu Gott macht, die selbst Gott sein wollte. Wenn du davon isst, wirst du sein wie Gott. Eine Welt, die Gottes Wort verwarf und eine Welt, die vergeht. Staub bist du. Und zum Staub wirst du zurückkehren. Doch Jesus lädt jetzt auf einmal alle die ein, die ihm glauben und die ihm vertrauen. Und sagt: Kommt an meinen Tisch. Und er bricht jetzt das Brot und reicht es seinen Jüngern und sagt: Das ist mein Leib, esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch gegeben ist. Und wer nun im Vertrauen zu Jesus kommt und jetzt hört, wie Jesus sagt: Nimm und iss, und es tut und isst, der wird leben, sagt der Herr. In Johannes 6, Vers 58 sagt er einmal: Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. In Johannes 3, Vers 16, das kennen wir alle, heißt es: Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab. Seinen eingeborenen Sohn gab. Und jetzt nimmt Jesus das Brot und bricht es, reicht es seinen Jüngern? Gibt es seinen Jüngern? Und sagt, nehmt und esst. Im Unglauben hat der Mensch den Tisch des Herrn verlassen. Und im Glauben und im Vertrauen an Jesus wird er eingeladen, wiederzukommen. Denn die Liebe Gottes hat nie aufgehört. Die ganze Verirrung des Menschen und der gesamten Menschheit hat Gott nicht davon abgehalten, den Menschen zu suchen und zu finden, ihn zu retten und wieder zurückzubringen an den Tisch des Herrn, in sein Haus. Und wenn wir so kommen, im Glauben an den, der nie aufgehört hat, uns zu lieben, der alle Sünde vergibt, der jeden Herzensschrei hört und der auch die nicht aufgibt, die zu ihm rufen, dann dürfen wir zurückkehren und essen und Gemeinschaft haben und dürfen ihn wieder genießen. Müssen uns nicht mehr verstecken. Ich habe mich gefragt heute Morgen erst, Herr, warum erzählst du all diese Geschichten aus deinem Buch? Bis zurück zu Adam und Eva. Weil es so spannende Geschichten sind? Oder damit wir sehen, wie falsch sie gehandelt haben? Ich glaube das nicht. Das ist nämlich unsere Geschichte. Was hier beschrieben wird, das sind wir. Und so sind wir. Und wir sollen lernen, uns im Hinblick, im Hinschauen auf Gott verändern zu lassen, nicht so zu bleiben. Wir sind nicht anders wie die Ersten, die nicht nur geschaut haben auf die Bäume des Herrn, auf den Tisch des Herrn, sondern die auch noch anderes wahrnehmen. Es gibt auch andere Bäume, es gibt auch andere Tische, von denen sie es gut essen lässt. Wir alle haben die Neigung, in uns, in unserem Herzen verborgen, uns auch von Gott wegzuirren. Um anderes zu probieren, anderes zu versuchen. Und sag nicht, ich nicht. Adam war in der Nähe Gottes. Er hatte eine tiefe Gemeinschaft mit Gott. Es gab noch nicht einmal irgendeine Sünde. Die hatten noch nicht einmal eine Ahnung von Sünde. Und dennoch haben sich diese Dinge ereignet. Das darf man nicht unterschätzen. Nur weil wir fromm sind. Ja, das war Adam auch. So, und dennoch ist es geschehen. Und wir sollen lernen aus diesem Ganzen, wie sich der Mensch verhält, wie der Mensch ist, wie Gott reagiert, wie sich Gott verhält und was Gott tut, um das Unheil wieder heil zu machen. Und er ruft uns auf, Gott zu vertrauen. Und vielleicht, bestimmt sogar, sind auch unter uns immer wieder Leute, und vielleicht war ich das selber mal, ja, der sich verirrt hat. Der gesehen hat, da gibt es auch andere Bäume. Und der dann schließlich an den Punkt kam, wo er sich ans Herz schlägt, auf die Brust und sagt, ich bin nicht wert. Ich bin nicht wert. Und Gott hört den Schrei des Herzens und er sieht genau, was in einem jeden Herzen ist. Und die kleinste Bewegung nimmt er wahr. Und wo wir uns nach ihm hin ausstrecken, ist er da und lädt uns ein an seinen Tisch und sagt, vergiss alles, was war. Lass alles hinter dir. Es ist alles bezahlt. Der Sündenbock hat den Preis bezahlt. Du darfst frei sein. Und ermutigt uns, nicht fern zu bleiben, sondern zu kommen an seinen Tisch und teilzunehmen und zu essen und zu trinken und daheim zu sein, wo wir hingehören. Und wir gehören nicht irgendwo hin. Staub bist du und zu Staub wirst du. Das mag sein, dass unser Körper mal verfällt, aber das ist nicht das letzte Wort. Sondern weil wir an ihn glauben, werden wir ewig leben. Ja? Und was uns Leben gibt, ist sein Leib, der gebrochen wurde für uns. Das ist unser Lebensmittel. Sagt, nehm, ess. Wer von diesem Brote isst, wird leben, wird ewig leben. Das ist, wo ich zu Hause sein möchte. Manchmal ist es wie mit Kindern und wir sind auch Kinder. Wenn sie was angestellt haben oder wenn irgendetwas vorgefallen ist, dann tun sie sich schwer, ja, und drucksen vielleicht auch manchmal herum. Aber das Bild des menschlichen Vaters oder der menschliche Vater ist auch ein Bild auf den göttlichen Vater oder Mutter. Ja, die merken genau, was mit dem Kind nicht stimmt. Die kennen ihren Sohn und kennen ihr Töchterchen und wissen, hey, was hast du denn angestellt? Ja. Raus mit der Sprache. Ich kann mich an eine Szene erinnern. Ich weiß nicht mehr, was es war als Kind. Ja, ich hatte irgendetwas angestellt. Und mein Vater hat mir versprochen, du kriegst keine Schläge. Und ich hatte Angst vor meinem Vater. Wirklich. Es war ein brutaler Mann. Und weil er mir versprochen hat, ich bekomme keine Schläge, habe ich die Wahrheit gesagt. Hatte fest damit gerechnet, er steht zu seinem Wort. Aber es war nicht der Fall. Es gab Prügel, richtig. So ist unser Vater im Himmel nicht. Nicht. Er berührt unser Herz und löst unser Herz. Und wir dürfen wahrhaftig sein und dürfen kommen und dürfen alles hinlegen. Er weiß es ja sowieso. Er weiß, was wir bedürfen, noch ehe wir ihn bitten. Er kennt all die Dinge unseres Herzens. Und er möchte uns frei machen davon. Und wenn wir kommen in Wahrheit und Wahrhaftigkeit, setzt er uns frei und wir werden frei. Und es soll nichts geben, was uns zurückhält, an diesen Tisch zu kommen. Von seiner Seite her gibt es nichts. Der Weg ist frei. Und er möchte uns ermutigen und uns zeigen, dass es auch für uns keinen Grund gibt, fern zu bleiben, sondern zu kommen. Weil der Sündenbock alles getragen hat. Weil das Lamm geschlachtet ist. Und weil alles, was zwischen uns stehen könnte, weggenommen ist. Weil die Gemeinschaft wiederhergestellt ist. Weil wir hier zu Hause sind. Weil die Tafel für uns nicht aufgehoben, sondern aufgerichtet ist. Und weil Gott uns liebt und will, dass wir kommen. Und er sagt, nimm doch und iss. So, wenn wir unsere Sünde entschuldigen, wie die beiden damals, wenn wir die Dinge verschieben, wird es nicht gehen. Wenn wir sie aber bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt. Ihr könnt euch erinnern, in Johannes 13 oder Johannes 11, 11 oder 13, habe ich jetzt nicht genau im Sinn, dass Jesus von dem Mahl aufstand, sein Obergewand ablegt, den Sklavengurt sich umlegt und beginnt den Jüngern die Füße zu waschen. Das hat er vor dem Abendmahl getan, nicht nachher, vorher. Petrus versteht es nicht, aber Jesus erklärt es ihm dann ein Stück weit und dann lässt er es zu. Eins war sicher, er hatte es nötig, sonst hätte Jesus nicht getan, was er getan hat. Sondern wir auch. Aber es ist für alles gesorgt. Wenn wir kommen, um zu essen, ist auch jemand hier, um die Füße zu reinigen. Und ihr seid schon rein, sagt der Herr. Weil er an mein Wort glaubt und weil er mir vertraut. So, nicht ich bin es, der heute einlädt, sondern der Herr ist es, der an seinen Tisch einlädt. Und deswegen wollen wir jetzt kommen. Kommt ihr nochmal und richtet den Tisch richtig hin. Mal hier, Hans. Moment, langsam. Nicht ganz so schnell. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 22, ist einer der Abendmahlsberichte. Und in diesem Bericht heißt es, dass Jesus sagt, mit Sehnsucht habe ich mich gesehen, dieses Mal mit euch zu essen. Die Sehnsucht des Herrn, mit der er sich gesehnt hatte, hatte tausende von Jahren gedauert. Tausende von Jahren. Es begann damals, als die Tafel geschlossen wurde und sie gehen mussten. Und es setzte wieder ein, als Jesus seine 12 um sich hatte, wovon einer nicht bei ihm blieb. Und wo er das Brot bricht und ihnen reicht. Hier wurde diese Sehnsucht zum ersten Mal wieder erfüllt. Die Wiederherstellung der Gemeinschaft mit dem sie zuerst Gemeinschaft hatten und die sie verloren hatten aufgrund des Misstrauens. Und weil sie Jesus vertrauten, konnten sie heimkommen und hatten echt Gemeinschaft miteinander. Ja. Es muss spannend sein, so mit Jesus unterwegs zu sein, in Galiläa zum Beispiel, am See Genezareth. Sie waren ja viel unterwegs, haben miteinander geredet und da gab es auch Einzelgespräche und die Jünger haben bestimmt jede Menge Fragen gehabt. Jesus, wie ist dies, wie ist jenes oder was siehst du da oder wie muss ich das verstehen? Ich weiß nicht, was sie alles gefragt haben, aber es war mit Sicherheit nicht ständig irgendwie ein biblischer Dialog, ja, irgendwie in einer komischen Weise fromm, sondern es war ganz normal. Und aus diesem Leben heraus hat Jesus ihnen geantwortet oder kamen sie ins Gespräch miteinander. So, da war die Gemeinschaft hergestellt, weil Jesus aus dem Himmel kam, den sie zuvor verloren hatten. Und er kam zu ihnen dorthin, wo sie waren, in ihre Verlorenheit, um sie wieder dorthin zu bringen, wo sie hingehören, in die Gegenwart des Vaters. Und es geschah darin, dass er der Sündenbock war und das Lamm, das geschlachtet wurde und das gegessen werden sollte. Und in diesem Bild reicht er Brot und Wein. Und wir sind auch eingeladen und dürfen essen. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen, dass du das auch noch so ausdrückst, dass du dich so gesehnt hast, Herr. Das Mahl zu feiern mit denen, die dir verloren gegangen sind. Wir danken dir, Herr, dass auch wir dazugehören, dass du uns gesucht und gefunden hast und dass niemand außerhalb deiner Reichweite ist. Und Herr, wir danken dir auch für das, dass du die geringste Regung des Herzens schon wahrnimmst und hörst, wo sich jemand nach dir ausstreckt, aber vielleicht Mühe hat, sich versteckt, Herr, weil er sich nicht wert fühlt. Aber du machst uns wert, Herr, weil du alles Unwerte weggenommen hast, uns freigesetzt hast von dem, was nicht passt und uns das schenkst, was wir brauchen, Herr. Du bietest dich selber an. Danke dafür. Danken dir, dass du das Brot gebrochen hast und gesegnet hast, dass du den Jüngern damals und deinen Jüngern heute dieses Brot reichst und sagst, nehmt und esst. Danke dafür, Herr, dass das Lebensbrot ist, das uns Leben gibt, worin alles widerspiegelt, was du für uns getan hast. Danke, Jesus. Danken dir für deine Herrschaft. Und wir danken dir, dass du dich so gebeugt hast, Herr, dass du dich hast schlachten lassen, den Tod auf dich genommen hast, damit wir leben können, Herr, und nicht im Staube bleiben. Danke dafür, Herr. Jesus, ich danke dir auch für jeden, der heute Morgen da ist. Du siehst jeden Einzelnen, Herr, und weißt, wie es uns geht, weißt, wie es in den Herzen ausschaut. Herr, und du lädst auch jeden hier ein. Dafür danken wir dir von Herzen. Herr, dass du uns anbietest, Brot und Wein, Herr, dass wir Leben haben und nicht fernbleiben von dir, sondern nahe kommen. Und dass du so nahe bist, dass du in uns bist. Danke dafür. Herr Jesus, wir segnen jetzt dieses Brot und wir segnen diesen Wein, wie du es auch getan hast, Herr, und empfangen es aus deiner Hand und reichen es weiter, so wie du es weiterreichst. Zum Heil für jeden, der nimmt und isst, der nimmt und trinkt. Danke dafür. Halleluja. Amen. Ludwig, hilf mir bitte. Monika. Es ist schon erstaunlich, gell? Durch das falsche Essen im Sündenfall verliert man sein Heil, hat der Mensch sein Heil verloren. Und der Herr löst es auf, indem er uns wieder etwas zu essen anbietet. Und wer es nimmt und ihm vertraut, der gewinnt das Heil wieder. Misstrauen auf der anderen Seite, auf der einen Seite. Vertrauen, Zutrauen, Glauben auf der anderen Seite. Und Glauben ist in dem Sinn keine Kraft, mit der wir irgendetwas bewirken. Sondern es ist einfach das Zutrauen des Herzens zu dem, der uns gemacht hat. Zu glauben, dass er es gut meint mit uns. Dass er uns nichts vorenthält, wie sie damals geglaubt haben. Dass er alles uns zugut tut und getan hat. Und das zu glauben, darauf zu vertrauen, darauf zu bauen, das bringt unser ganzes Herz zur Ruhe. Weil es auch so viel gibt, was uns in Unruhe versetzt, stimmt? Aber er kann das. Weil er jedes Herz kennt. Und weiß, was wir brauchen. Und in dem Fall sagt er, du brauchst etwas zu essen. Nimm und iss. Nehmt und esst, sagt der Herr, und das wollen wir tun. Der Leib des Herrn für uns gebrochen, uns zum Heil. Lasst uns essen. Dein Blut, das macht mich rein.